Wir lesen weiter im Korintherbrief, 1. Korinther 7, Vers 17 bis 24. Da geht es jetzt um den Platz des Zeugnisses, an dem wir stehen sollen. Wie einem jeglichen Gott hat ausgeteilt, wie einen jeglichen der Herr berufen hat, so wandle er. Und also schaffe ich's in allen Gemeinden. Ist jemand beschnitten berufen, der halte an der Beschneidung. Ist jemand unbeschnitten berufen, der lasse sich nicht beschneiden. Beschnitten sein ist nichts und unbeschnitten sein ist nichts, sondern Gottes Gebote halten. Ein jeglicher bleibe in dem Beruf, darin er berufen ist. Bist du als Knecht berufen, sorge dich nicht. Doch kannst du frei werden, so brauche es viel lieber. Denn wer als Knecht berufen ist in dem Herrn, der ist ein Freigelassener des Herrn. Desgleichen, wer als Freier berufen ist, der ist ein Knecht Christi. Ihr seid teuer erkauft, werdet nicht der Menschenknechte. Ein jeglicher, liebe Brüder, worin er berufen ist, darin bleibe er bei Gott. Wir haben ja in den vorhergehenden Versen schon von mancherlei Konflikten gelesen, in die Kinder Gottes kommen können. Ehepartnerschaft, Freundschaft können ja plötzlich ein großes Problem werden, wenn man gläubig wird. Ich glaube, das hat jeder vielleicht irgendwo erfahren. Wir haben es sehr hautnah erfahren, wie plötzlich Freundschaften zerbrechen, wie Familienbande plötzlich kaputt gehen, wie man ausgestoßen wird und wie man vielleicht mit Umständen leben muss, die vorher angenehm erschienen und jetzt unangenehm werden. Wir haben also von Eheverhältnissen gelesen, wo ein Teil ungläubig ist. Und das ist ja keine leichte Sache. Der Ungläubige kann den Gläubigen ja nie verstehen, was der meint. Er redet vielleicht dieselben Vokabeln, aber der Inhalt ist ein total anderer. Weil der Gläubige, geführt durch den Heiligen Geist, die Vokabeln mit dem Willen Gottes füllt. Der Ungläubige redet Worte, die er nur mit seinen eigenen Möglichkeiten erfüllt. Und so ist es schwer, man redet aneinander vorbei, obwohl man in einer Einheit täglich leben darf und soll oder vielleicht auch am Arbeitsplatz stehen muss, wo unterschiedliche Sprachen, nicht Ländersprachen, sondern Inhaltssprachen gesprochen werden. Und da haben wir immer Schwierigkeiten, auch als Kinder Gottes, das auszuhalten. Am liebsten würden wir weglaufen. Manche versuchen das ja, indem sie dann christliche Zellen gründen, wo sie nur noch darin leben wollen. Ja, es gibt sogar ganze christliche Gruppen, die sich an Orte zurückgezogen haben, wo sie unter sich sind. Warum? Weil es schwer ist, in dieser Welt zu leben mit den Gegensätzlichkeiten. Oder wie wir es gelesen haben, eine Ehe zu führen, wo der Mann oder die Frau ungläubig ist. Auch wenn die nicht weglaufen. Und trotzdem ist es schwer. Der Gläubige bleibt innerlich gesehen immer alleine. Immer allein, ja? Aber das Weglaufen ist hier nicht geboten, sondern im Blick auf Jesus Christus festhalten, durchhalten, nicht separieren. Ich will nicht ketzerisch sein. Wir haben ja eine große Aufgabe, unsere Kinder auch zu behüten. Aber der letzte Weisheitsschluss ist auch keine christliche Schule. Ist es auch nicht. Ist nicht der Weisheit letzter Schluss. Es ist eine Möglichkeit, die man wahrnehmen kann. Aber nicht ein Gebot oder letztlich die Hilfe fürs Leben. Ist es nicht. Die Hilfe fürs Leben, sagt der Apostel Paulus hier, ist, dass du da, wo du bist, bei Jesus bleibst, egal wo du bist. Und nun kommen ja unterschiedliche Menschen in der Gemeinde Jesu zusammen. Leute aus dem Volk Israel, Leute aus dem tiefsten Heidentum, die von Gott also gar nichts wussten und die von den Geboten gar nichts wussten. Sie haben eine ganz andere äußere Prägung. Unterschiedliche Herkunft, unterschiedliche Prägung kennzeichnet sie. Aber die Leibesgemeinde in Jesus Christus ist dennoch eins. Die Leute äußerlich sind ganz unterschiedlich. Das wissen wir ja auch unter uns oder in jeder Gemeinde. Die sozialen Unterschiede sind groß. Die Bildungsunterschiede sind oft sehr groß. Der Stand in der Welt, den der Einzelne hat, sind die Unterschiede sehr groß. Und jetzt ist oftmals die Frage ausgebrochen, auch in der Gemeinde, wer erzieht wen zu sich? Machen wir jetzt aus allen kluge Leute, damit die Klugen auch verstanden werden? Oder machen wir aus allen eben ungebildete Menschen, damit sich keiner abhebt? Ja, diese Versuche sind ja in der Gemeinde auch immer da, nicht? Dass man sich gegenseitig äußerlich gesehen schult zu irgendeinem Weg hin. Aber das ist nicht entscheidend, spricht hier die Schrift durch den Apostel Paulus. Entscheidend ist, dass jeder in seinem Gepräge, wo er herkommt, ob er Jude ist, ob er Heide ist, ob er nun beschnitten ist, unbeschnitten ist, ob er nun eine Ehe führt, wo einer gläubig ist und der andere ungläubig, oder wo beide gläubig sind, jeder in seinem Stand bei Jesus bleibt. Nicht den anderen manipulieren möchte. Der Jude soll aus dem Heiden nicht auch einen Juden machen. Das lesen wir in der Apostelgeschichte, das haben viele versucht. Sie sind gegen Paulus aufgestanden und haben gesagt, er lehrt, dass die Leute sich nicht beschneiden sollen. Wenn die gläubig werden an den Gott Israels, müssen die sich beschneiden lassen. Ja, da wollten sie aus den Heiden solche Juden machen, die äußerlich auch Juden sind. Und umgekehrt haben sicher viele Heiden auch gesagt, dann ketzerisch, na ihr, die ihr aus den Juden seid, ja, ihr solltet mal schön aufhören mit der Beschneidung. Und so maßregelte man sich gegenseitig, ja, das kennen wir auch aus unserer Zeit. Der eine hat einen Fernseher, der andere hat nicht. Und jetzt schaut man darauf, dass man den, der keinen hat, dazu bringt, dass er einen hat, und der einen hat, dass er ihn weggibt. Weil man dann sagt, na gut, dann verstehen wir uns, wenn der das macht, was ich denke. Aber das ist nicht so. Hier wird eindeutig gewarnt, dass nicht hier eine äußere Umerziehung untereinander stattfinden soll, sondern die Einheit im Heiligen Geist, das Leben vor Jesus Christus, das Entscheidende in der Leibesgemeinde sein soll. Obwohl die Prägung, die äußere Prägung völlig unterschiedlich ist. Völlig unterschiedlich ist und auch sein kann. Geistlich gibt es in Jesus Christus weder einen Juden noch einen Heiden. Dort gibt es keine Freien, dort gibt es keine Knechte. In Christus gibt es keinen Mann, in Christus gibt es keine Frau, in Christus gibt es nur erlöste Seelen. Die äußeren Unterschiede spielen in Christus, in dieser Einheit, in dieser neuen Einheit, keine Rolle. Und das Augenmerk soll neu erkannt werden. An die Galater schrieb er, und diese Briefe ergänzen sich ja untereinander, was er der einen Gemeinde im Auftrage Jesu schreiben durfte, der Apostel Paulus, galt natürlich auch den anderen. Bloß jede Gemeinde hatte immer gesonderte Fragen und Probleme. In Galater 3, Vers 26 lesen wir, ihr seid alle Gottes Kinder, alle, und zwar durch den Glauben an Jesum Christum. Denn wie viel euer Christum auf Christum getauft sind, die haben Christum angezogen. Und hier gibt es dann keinen Juden mehr, keinen Griechen, keinen Knecht, keinen Freien, keinen Mann, keine Frau, sondern ihr seid allzumal einer in Christus. Merken wir, hier soll uns gesagt werden, die Hauptsache, die Priorität liegt in der Verbindlichkeit und Verbundenheit im Heiligen Geist. Das Äußere, das regelt sich dann von selbst, wie es geregelt werden soll, wenn die innere Einheit in Christus gewährleistet ist. Seid ihr aber Christi, dann seid ihr ja auch Abrahams Same und nach der Verheißung Erben. Der neue Bund ist also ein Bund, der sich nach innen orientiert, nicht mehr nach außen. Äußerlich bleibt der Ort der Berufung und die Prägung des Einzelnen bestehen. Der eine arbeitet in dieser Firma, der andere in jener Firma, Der eine hat diesen Beruf, der andere jenen Beruf. Der eine ist unverheiratet, der andere ist mit einem Gläubigen verheiratet und selber gläubig oder mit einem Ungläubigen. Die Stände, die Unterschiede bleiben. Sie bleiben und sollen auch durch den Segen des Herrn gefüllt werden, nicht verändert werden, nicht verändert werden. Wir haben ja gelesen, dass zum Beispiel in einer Ehe, wenn jemand ungläubig ist, der Gläubige den Ungläubigen nicht verlassen soll. Er hat es nicht nötig, wegzulaufen. Nötig hätte es nur der Ungläubige, und wenn er es tut, dann soll man ihn laufen lassen. Aber der Gläubige hat es nicht nötig. Er kann diesen Platz der Berufung ertragen, ja sogar erfüllen lassen durch den Heiligen Geist. Der äußere Unterschied bleibt also, er muss nicht unbedingt verändert werden. Wir lesen nochmal Vers 18, da geht es dann also, ist jemand beschnitten, also das heißt, ist er ein Jude, dann halt er einfach daran fest. Da soll keiner kommen und sagen, naja, pass auf, jetzt brauchst du die Beschneidung nicht mehr. Jetzt verleugne sie einfach. Nein, bist du beschnitten? Gut, halte dran fest. Bleibe einfach in dem Zustand. Ist jemand unbeschnitten, das sind die Heiden, ist er so berufen, dann lasse er sich nicht beschneiden. Er muss das nicht machen. Er bleibe in diesem äußeren, anderen Umfeld, in der anderen Prägung, aber bei Jesus. In Vers 21, bist du als Knecht, also das heißt in einem Abhängigkeitsverhältnis, arbeitsmäßig berufen, dann bleibe darin. Laufe nicht weg. Laufe nicht weg. Bleib einfach darin. Und das war zur damaligen Zeit sicher noch schwieriger als heute. Heute kennen wir diese Zustände ja gar nicht mehr, die unsere Glaubensgeschwister damals als Leibeigene hatten. Und wenn sie nirgendwo angestellt waren, die haben auch keine Sozialunterstützung gekriegt. Hartz IV gab es da auch nicht. Die saßen auf dem Trocknen. Das heißt also, die mussten entweder da bleiben oder sie hatten nichts mehr zu essen. Wenn du dort als Knecht berufen bist, in einem gottlosen Haus, sorge dich nicht. Bleibe. Bleibe. Egal, was sie dort machen. Natürlich, wenn du frei werden kannst, dann nutze das viel lieber. Bist du ein Freier, als Freier berufen, das heißt als Arbeitgeber, als einer, der Beziehungen zu anderen unterhalten muss, um sie zu führen, dann bleibe an dem Ort. Du musst dich nicht schämen deiner Verantwortung. Bleibe dort. Kannst dort bleiben. Aber bleibe in Christus. Denn wer als Knecht berufen ist, der ist ja in Wahrheit frei im Herrn. Genauso der Freie ist gebunden in Christus. Es geht immer um Jesus Christus. Deswegen, wir müssen nicht in erster Linie, so soll uns gesagt werden, die Veränderung unseres äußeren Standes suchen, sondern immer die Verinnerlichung des Verhältnisses mit dem lebendigen Gott in Christus. Die Prägungen, auch nicht in einer Gemeinde, wo sie ja sehr unterschiedlich sein kann, muss nicht verändert werden, damit man zu einer Einheit kommt, sondern Jesus ist diese Einheit. Wir verstehen hier rückblickend noch einmal die Frage der Korinther im Blick auf Ehescheidungen. Es war ein großes Problem zwischen Gläubigen und Ungläubigen. Und wir haben ja gesagt, gerade auch in Indien, Thomaskirche, wo man die Ehelosigkeit gepredigt hat und natürlich auch die Heiligkeit. Die Ehe galt plötzlich als etwas Unreines, wenn man nicht mehr, wenn man das sexuelle Verhältnis hat zu einem anderen, dann kann man nicht mehr rein mit Christus leben. So wurde das gepredigt. Und wenn jemand ungläubig ist, dann erst recht. Und darum schieden sich die Ehen. Wir verstehen also diese Fragestellung sehr zu der damaligen Zeit, aber auch in der heutigen Zeit. Wenn wir zum Beispiel für unsere ungläubigen Verwandten beten, dann sollen wir nicht deswegen für sie beten, damit wir es leichter haben, sondern damit sie gerettet werden. Man kann ja unterschiedlich beten. Man kann für die ungezogenen Kinder beten, dass sie endlich sich bekehren, damit ich mehr Ruhe habe. Aber ich kann auch für sie beten, weil ich möchte, dass sie ihren Heiland kennenlernen, dass es ihnen besser geht, nicht mir. Ja, das ist ein Unterschied. Und dies sollten wir viel mehr lernen. Es bedeutet allerdings nicht, wenn es in erster Linie keine äußere Standortveränderung geben muss, dass ein wiedergeborenes Kind Gottes einfach erneut sündigen darf oder bewusst einen ungläubigen Menschen heiraten darf. Das ist damit nicht gemeint, sondern wenn ich in dem Zustand, in dem ich berufen worden bin, in dem ich war und berufen worden, da soll ich mich nicht fürchten und bleiben, aber nicht einen Zustand herbeiführen, der schwierig werden kann. Darum haben wir auch in der Jugendarbeit immer wieder aufmerksam gemacht, bete darum, dass du einen gläubigen Ehepartner kriegst, heirate keinen Ungläubigen. Und wie schwer ist es auch für junge Menschen zu warten? Schwer. Besonders die Mädchen haben oft Torschlusspanik und denken, sie kriegen keinen mehr. Und ihnen dann zu sagen, bete und warte, heirate keinen Ungläubigen, sondern warte auf den Herrn, dass du den richtigen bekommst. Denn der du gläubig bist und jetzt bewusst einen Ungläubigen heiratest, du schaffst dir selbst Probleme, mit denen du dann leben musst. Also das ist damit nicht gemeint, sondern wer das tut, der widerstrebt ja dem Worte, auch aus 5. Mose 6, 16, was der Herr Jesus ja während seiner Versuchung in Matthäus 4, 7 auch dem Satan entgegengehalten hat. Du sollst Gott, deinen Herrn, nicht versuchen. Sollst du nicht versuchen. Also nicht bewusst provokante Situationen im Leben herbeiführen. Der Herr wird mich schon bewahren. Er wird schon gut machen. Er wird den anderen schon bekehren. Er wird die Situation schon in den Griff kriegen. Nein, du sollst Gott, deinen Herrn, nicht versuchen. Obwohl, jetzt müssen wir uns die Situation vergegenwärtigen, die ist ja heute gleich, auch wenn Juden gläubig werden und zu den Gemeinden der Heidenchristen kommen. Deswegen separieren sich ja diese Gemeinden sehr häufig, was mir persönlich leid tut. Für mich gesehen brauchte es keine judenchristliche Gemeinde geben und eine heidenchristliche Gemeinde. Für mich gesehen braucht es auch keine russlanddeutsche und deutschdeutsche Gemeinde zu geben. Christen sind Christen. Ja, aber warum separiert man sich? Weil man Angst hat, mit den äußeren Unterschieden nicht klarzukommen. Man hat Furcht, weil man nicht die innere Gemeinsamkeit als erstes sieht. Denn die Beschneidung, und wir müssen das mal von der jüdischen Sicht aus sehen, die Beschneidung war ja ein wichtiges Bundeszeichen und ein Gebot Gottes an Abraham. Als er Abraham diesen Befehl gab, dieses Bundeszeichen einzuführen, wurde sogar dieser Auftrag oder dieser Befehl Gottes mit Bestrafung verbunden, mit Todesstrafe verbunden, wenn das nicht durchgeführt würde. Wir lesen das ja in 1. Mose 17, Abvers 9. Gott sprach zu Abraham, so halte nun meinen Bund, du und dein Same nach dir bei ihren Nachkommen. Das ist aber mein Bund, den ihr halten sollt zwischen mir und euch und deinem Samen und nach dir. Alles, was männlich ist unter euch, soll beschnitten werden. Ihr sollt aber die Vorhaut an eurem Fleisch beschneiden. Das soll ein Zeichen sein des Bundes zwischen mir und euch. Ein jegliches Kneblein, wenn es 8 Tage alt ist, sollt ihr beschneiden bei euren Nachkommen. Desgleichen auch alles Gesinde, das daheim geboren oder erkauft ist von allerlei Fremden. Also hier werden sogar heidnische Leute mit hineingezogen in diesen Bund, ja. Beschnitten soll werden alles Gesinde, was dir daheim geboren oder erkauft ist. Und also soll mein Bund an eurem Fleisch sein zum ewigen Bund. und wo ein Mann nicht wird beschnitten an der Vorhaut seines Fleisches, des Seele soll ausgerottet werden aus seinem Volk. Darum, dass es meinen Bund unterlassen hat. Das ist ja ein starkes Gebot. Und nun stellen wir uns das vor. Nun kommen dort Gläubige an den Herrn Jesus zusammen. Aus den Juden, aus den Heiden. Äußere unterschiedliche Prägung. Ja, kann man da zusammenleben? Müssen wir uns da nicht untereinander erstmal verändern? Wer wird nun Jude oder werden die Juden nun Heiden? Was machen wir denn da? Und hier sagt der Apostel Paulus, ein jeder bleibe darin, worin er berufen ist. Das ist nicht das Wichtige. Wichtig ist, dass er in dem, wo er berufen ist, bei Jesus bleibt. Und er verbindet alle an einem Ort, trotz der unterschiedlichen äußeren Prägung. Das war also der erste Bund, wo Gott den Menschen in die Verantwortung zog. Und wenn er diese Beschneidung unterließ, ihn bestrafte. Nur der freiwillige Gehorsam des Israeliten machte ihn zu einem Glied des Bundesvolkes. Mit dem, was er besaß. Also nicht nur er selbst, sondern Abraham hat er den Auftrag, auch dein Besitz, den musst du damit reinbringen. Deine Knechte, deine Mägde. Die gehören alle mit in den Bund rein. Und wenn einer nicht mit rein will, dann musst du ihn wegschicken. Ja, dann hat er mit dir nichts zu tun. So einseitig war das. Also Abraham konnte nicht nur für sich entscheiden und sagen, naja, ich. Aber er musste entscheiden für alles, was er, wo er Kompetenz hatte. Alles, was zu seinem Haus gehörte. Ob die das einsehen konnten oder nicht. Aber nun gilt der neue Bund, den Jesus Christus aufgerichtet hat durch sein Blut. Wir sagen uns das immer wieder, wenn wir das Herrenmahl feiern und an die Worte, die Einsetzungsworte Jesu denken. In Matthäus 26 sprach er ja, er nahm den Kelch, dankte, gab ihn denen und sprach, trinkt alle daraus. Das ist mein Blut des Neuen Testaments. Des Neuen Testaments, welches vergossen wird für viele zur Vergebung der Sünden. Jetzt gilt es also, so will uns auch der Apostel Paulus sagen, das Neue, den neuen Bund wahrzunehmen. Der sieht anders aus als der erste, der alte Bund. Der alte Bund richtete sich auf die äußere Prägung. Der neue Bund richtet sich nach und auf die innere Prägung. Ein von Sünden gereinigtes Herz ist das gültige Siegel der Erlösung, gleich in welchem äußeren Stand oder Prägung sich der Einzelne befindet. Wiederum an die Galater schrieb der Apostel am Ende des Briefes, nochmal deutlich in diesem Sinne, Galater 6, Vers 14, was ist wichtig in der örtlichen Gemeinde? Es sei ferne von mir, mich zu rühmen, denn allein von dem Kreuz unseres Herrn Jesu Christi, also wenn jemand sich des Lebens in der Gemeinde rühmt, dann soll er nur von Jesus reden. Das andere, das ist das Beiwerk, das ist nicht mehr das Zentrale. Von Jesus reden, durch welchen mir die Welt und ich der Welt gekreuzigt bin. Denn in Jesus Christus gilt nichts anderes, weder Beschneidung noch unbeschnitten sein etwas oder einen Stand hier in der Welt, einen Stand da in der Welt, wo man arbeitet. Das gilt alles nicht, sondern nur eine neue Kreatur im Herzen. Allein das gilt, allein das verbindet, allein das trägt und allein das prägt Gemeinde Jesu zum Zeugendienst in dieser Welt. Wir merken also, wie unwichtig letztlich alle äußeren Dinge sind im Leben der Kinder Gottes. Wenn nur die neue Kreatur zur Einheit, inneren Einheit strebt, das ist wichtig. Die äußere Umerziehung ist nicht nötig, wo sie nötig wird von des Herrn wegen, geschieht sie von selbst. Der Herr Jesus sagt ja auch selbst schon vor Golgatha in Johannes 6, diese wunderbaren Gemeinschaftsverse, Gemeinschaft mit ihm. Und das ist auch zugleich dann die Gewährleistung Gemeinschaft mit denen, die auch Gemeinschaft mit ihm haben, also mit den Brüdern und Schwestern. Da spricht er von diesem neuen Bund, dieses neue Leben. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, werdet ihr nicht essen das Fleisch des Menschensohns, also mich aufnehmen und nicht trinken mein Blut, dann habt ihr kein Leben. Dann habt ihr vielleicht einen äußeren Bund, beschnitten, unbeschnitten oder irgendwie was, eine äußere Prägung, aber kein Leben. Wenn ihr mich nicht aufnehmt und ich dies Zentrum sein kann, habt ihr kein Leben in euch. Wer mein Fleisch isst und trinkt mein Blut, der hat das Leben, das Ewige. Und ich werde ihn am jüngsten Tage auferwecken. Also hier liegt einfach die Prägung in allen Lebenssituationen des Gläubigen. Wichtig ist die neue Kreatur, die Gemeinschaft mit Jesus. Und da kommen wir überall durch. Überall. Ob einer bei Siemens arbeitet oder eben in einem ganz anderen Betrieb, ob einer arm ist, ob einer reich ist, ob einer gebildet oder ungebildet, das spielt alles keine Rolle mehr. Jesus im Herzen. Und darauf müssen wir achten. Wir werden als Gemeinde oder auch als Einzelne oftmals in dieser Welt gereizt dazu, unseren Stand, unsere Gepräge äußerlich zu verändern. Nicht? Ich musste leider auch solche Aussagen über uns, über die Gemeinde hören, sogar aus der Verwandtschaft. Naja, das sind ja alles dumme Leute. Ja, so wird man beurteilt. Alle dumme und schwache Leute. Ja, ja. Und was macht man denn, wenn man sowas hört? Dann bemüht man sich nicht dumm zu sein und nicht schwach zu sein. Das brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht. Wir können bleiben, was wir sind, äußerlich, wie man uns beurteilt, und innerlich beim Herrn bleiben. Der alte Bund, noch einmal, ist mit dem äußeren Stand verbunden, der neue absolut mit dem inneren. Dieser Zuspruch ist ein Trost für alle, die in nicht einfachen Lebensverhältnissen sich befinden, die Lebenssituationen haben, denen sie am liebsten aus dem Wege gehen wollten oder davon weglaufen wollten. Wie zum Beispiel ein ungläubiger Ehepartner. Das ist, wenn man wirklich ernstlich dem Herrn nachfolgt, kann es eine große Schwierigkeit werden. Wenn man sich natürlich dem Ungläubigen anpasst, dann wird es etwas leichter. Aber wenn man jetzt wirklich sein Gebetsleben führt und will nach dem Worte Gottes leben, dann macht man plötzlich ja vieles nicht mehr mit, was der andere so gerne hätte. Und dann hat der die Wahl, na entweder gehe ich mit dem Gläubigen schrittweise mit und verzichte auf meins, oder es geht ein Stück auseinander. Und dann möchte man vielleicht mal weglaufen. Oder auf der Arbeit, wenn man einen ungläubigen Chef hat, ungläubige Mitarbeiter, und vergisst, dass es nicht auf diesen äußeren Stand ankommt, sondern auf den inneren, dann möchte man am liebsten weglaufen. Ich habe auch solche gläubigen Brüder gesehen, die gerne ihre Arbeit geschmissen haben. Und das Angebot zum Beispiel, sich auszahlen zu lassen, damit sie bloß schnell von der Arbeit wegkommen. Ja, also man hat ja in der jüngsten Vergangenheit sowas gemacht. Macht es sicher heute noch. Ich gebe dir so zu viel Geld, dann gehst du nach Hause. Und dann sind die froh, nach Hause zu gehen. Ja, und ich habe dann meist gesagt, ja warum? Jetzt hast du den Platz deines Zeugnisses verlassen. Ich hätte ihm doch nicht den Gefallen getan, mir Geld geben zu lassen und den Platz zu verlassen, an dem Gott mich hingestellt hat. Ja, wer sagt ihn nun oder wer lebt nun das Evangelium an dem Platz? Ja. Aber dass der Drang da ist, so einen Platz zu verlassen und zu sagen, Mensch, das ist ja so schwer, hier hat es doch vielleicht sowieso keinen Zweck, das ist schon da und das ist wahr. Aber wir sollen getröstet sein, bleibe an dem Platz. Oder auch der Chef, der eine ungläubige Belegschaft hat und mit dieser Belegschaft sich immer wieder herumstreiten muss. die die Gewerkschaft gegen ihn aufbringen und vieles andere mehr. Das ist ja keine Erfindung, keine göttliche Erfindung, die Gewerkschaft nebenbei gesagt. Ja, das ist eine menschliche Erfindung. Ja. Wir brauchen als Kinder Gottes, wir brauchen keine Gewerkschaft. Der Herr tritt für uns ein. Ja, das macht das viel besser als irgendein Mensch. Aber wir können die Spannungen verstehen. Und ich freue mich auch über jeden gläubigen Chef, der sagt, ich bekenne mich zu dem Platz, an dem ich stehe, trotz aller Schwierigkeiten. Ich will ein Zeugnis sein. So wie es mir jemand mal sagte, wenn es nach den Finanzen ginge, könnte ich den Laden schließen und würde lieber nur noch Freizeit machen. Aber wir stehen doch um Jesu Willen in der Firma. Es geht doch dabei nicht nur jetzt um uns, sondern um den Namen Gottes, der sichtbar werden soll auch bei den Ungläubigen. Sag ich, naja, ich kenne wenig Chefs, die ihre Firma so führen. Die meisten führen ihre Firma nur aufs Profitgründen. Aber da freue ich mich, dass hier so eine geistliche Gesinnung ist. Und das sollen wir auch haben. Jesus sagt, er ist bei uns alle Tage. Und er will uns an dem Ort der Berufung in der Heiligung führen und zum Segen setzen. In der Heiligung durch Jesus geführt sein, bedeutet doch zunächst, nach Gottes Wort und Geboten zu leben. Das heißt, in der Gesinnung Jesu zu leben und zu dienen. Der Herr Jesus kam ja in, ich will es mal so sagen, in eine fremde Welt. Die Seinen nahmen ihn nicht auf. Er kam in eine Welt voller Widersprüche. Alle waren gegen ihn. Und doch sagte er, ich bin gekommen zu dienen. Keiner soll mir dienen, allen will ich dienen. Das ist die Gesinnung, die die Kinder Gottes auch in der Welt in schwierigen Situationen haben sollen. Anstelle des Herrn Jesus hier in dieser Welt leben. Er nahm Knechtsgestalt an. Und wir lesen ja auch in Matthäus 20, 27, wie er es sagt, wer da will der Vornehmste sein, der sei euer Knecht. Also wenn jemand wirklich etwas darstellen will, ich sag mal im guten Sinne in dieser Welt, dann muss er ein Diener sein, den anderen dienen. Und zwar genauso steht hier in Vers 28, wie des Menschen Sohn. Wie des Menschen Sohn, er ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern diene und dabei sein Leben gibt zur Bezahlung für viele. In der Heiligung an dem Ort leben, an dem Ort der Berufung, wo der Herr uns hingestellt hat. Das heißt also, seine Gebote halten. Das ist auch dieses Lebenszeugnis, was in der Welt offenbar werden soll. Ich möchte uns dazu mal aus dem Kolosserbrief etwas lesen, aus dem 3. Kapitel, wenn es darum geht, um eine Lebensform, die Jesus Christus als Ordnung untereinander sieht, einzunehmen, damit aus dieser Ordnung heraus dann auch das Zeugnis an dem Platz der Berufung frei wird, dann gilt das jedem auch in seinem unterschiedlichen äußeren Gepräge. Kolosser 3, Vers 18, da steht dann, die Frauen, hier geht es um die verheirateten Frauen, seid euren Männern in dem Herrn untertan, so wie es sich gebührt, also wie es dem Wort Gottes entspricht. Das ist ein Lebenszeugnis, was gesehen wird. Dann geht's aber auch gleich weiter mit den Männern. Also hier sind die äußeren Unterschiede von Mann und Frau nicht aufgehoben worden. Aber die innere Verbindlichkeit ist da, wo nicht innerlich Mann und Frau, sondern alle in Christus sind. Ihr Männer, liebt eure Frauen und seid nicht bitter gegen sie. Das können nur wiedergeborene Menschen. In der Welt klappt das nicht. Und das fällt auf, wenn das klappt, wenn das geht. Das fällt wirklich auf. Denn ein Mensch ohne Heiligen Geist muss bitter sein gegen den anderen. Er ist ständig bemüht, den anderen zu sich und sich gefällig zu erziehen. Und wenn das nicht mehr geht, verlässt er ihn. Ade. Es gibt keine hingebende Liebe in einem Menschen, der ohne Geist Gottes lebt. Kann er nicht. Jeder Mensch ist egoistisch. Wenn er liebt, dann zu dem Preis, wiedergeliebt zu werden. Und wenn er nicht wiedergeliebt wird, ist er auch nicht bereit zu lieben. Er liebt vielleicht eine Weile, weil er immer hofft, dass noch mal eine Resonanz kommt. Aber irgendwann ist man fertig. Wenn die Resonanz immer ausbleibt. Ja? Der Mensch ist nicht befähigt dazu. Das geht also nur durch den Geist Gottes, dass die Männer ihre Frauen lieben und nicht bitter gegen sie sind. Und die Kinder werden mit hineingenommen. Seid gehorsam den Eltern in allen Dingen, denn das ist dem Herrn wohlgefällig. Also auch dieses Zeugnis nach außen. Hier ist eine Einheit in Jesus Christus gefunden worden. Ihr Väter, erbittert eure Kinder nicht, auf dass sie nicht scheu werden. Und dann kommen eben auch die Strukturen des Alltags zum Tragen. Vers 22, ihr Knechte oder Arbeitnehmer, seid gehorsam oder untertan in allen Dingen euren leiblichen Herren. Nicht mit Dienst vor Augen, als den Menschen zu gefallen, sondern mit Einfalt des Herzens und mit Gottesfurcht. Hier ist also dieses Dienen, diese Gesinnung, die der Herr Jesus auch hatte und uns gegenüber offenbarte, gemeint. Dienen. Dienen um Jesu Willen, in Gottesfurcht. Also das heißt, ich gehe in die Firma, wo ich arbeite, mit Gottesfurcht. Herr Jesus, heute ist wieder ein Arbeitstag für dich. Nicht für den Chef, nicht für die Firma. Natürlich mache ich das, was da in der Firma gemacht wird, aber für dich. Denn ich stehe ja hier als dein Bote. In Vers 25, wer Unrecht tut, der wird empfangen, was er Unrecht getan hat, und es gilt da kein Ansehen der Person. Alles, was ihr tut, Vers 23 noch dazu, das tut von Herzen als dem Herrn und nicht, und das können wir immer wiederholen, nicht den Menschen. Das ist diese neue Gesinnung. Darum konnte Paulus sagen, ein jeder bleibe in dem Beruf oder Ort, an dem Ort, wo er berufen ist. Nicht weglaufen, weil er dort nie mehr dem Menschen dient, sondern immer Gott. Und wenn er Gott dient, dann ist jeder Ort gut, wo er steht. Jeder ist gut. Wir brauchen also nicht in Panik auszubrechen und uns immer zu hinterfragen, was wir äußerlich gesehen tun sollen, wo wir einen Standortwechsel vornehmen sollen oder nicht. Wichtig ist, dass wir beim Herrn bleiben und er bei uns. In Kolosser 3, Vers 17 wird das so zusammengefasst, also es sind ein paar Verse vorher, vor dem eben Gelesenen: Alles, was ihr tut, mit Worten oder mit Werken, also und das Wort alles muss dabei mitschwingen, das tut in dem Namen des Herrn Jesus. Alles in dem Namen des Herrn Jesus. Und dankt Gott und dem Vater durch ihn. Alles, was ihr tut, bleiben wir bei dem Beispiel der Ehe, ein Teil ist ungläubig, ein Teil ist gläubig. Was du dort lebst in der Ehe, das tu im Namen Jesu und danke Gott dafür. Reg dich nicht auf. Danke Gott dafür. Das ist unsere neue Möglichkeit durch die Kraft des Herrn. Und ein zweites in der Heiligung noch. Gottes Gebote halten bedeutet, alles in der Liebe tun. In 1. Korinther 16, wo wir noch hinkommen, Vers 14, sagte der Apostel Paulus, dass alle eure Dinge, da sind also die Standorte, die Handhabungen mit inbegriffen, lasset in der Liebe geschehen. Oder Galater 5, Vers 6, Glaube wird durch wie tätig? durch die Liebe. Glaube wird nur durch die Liebe tätig. Alles, was nicht durch die Liebe tätig wird, ist nicht aus dem Glauben. Aber wo der Glaube durch die Kraft des Heiligen Geistes uns bewegt, wird nach außen hin die Arbeit und der Auftrag in Liebe vollführt. Vers 13, Galater 5, durch die Liebe diene einer dem anderen. Ich kann es vielleicht gar nicht oft genug betonen, ich möchte also hier deutlich sagen, es handelt sich nicht um die menschliche Liebe. Hier ist nicht gesagt, seid nett zueinander. Das können die Weltmenschen versuchen auch zu sein. Hier handelt es sich eindeutig um das neue Leben. Diese Liebe aus dem Geist Gottes heraus, mit der sollen wir einander dienen. Das ist das Verbindende. Nicht aus unserem Vermögen, aus dem Vermögen, das Gott da reicht. Denn diese Liebe, nur diese Liebe, so Römer 13, Vers 10, tut dem Nächsten nie etwas Böses. Nie. Tut dem Nächsten nichts Böses. Und das Lernen, und als ich in der Vorbereitung war, habe ich mir neue Gedanken darüber gemacht, über diesen Vers aus Matthäus 11, Vers 29. Das Lernen und das beständige Lernen dieses Lebens an dem widersprüchlichen Ort, wo wir stehen, in der widersprüchlichen Situation, die wir durchleben, dieses Lernen, bei Jesus zu bleiben, ist nur in der Gemeinschaft mit ihm möglich. Dort heißt es nämlich, nehmet auf euch mein Joch und lernt von mir. Es heißt nicht nur, lernt von mir. Dann würden wir uns gerne noch aufmachen und sagen, ja, ja, Herr, was sagst du? Ah, so machst du das, ja, lerne ich von dir. Das scheint uns noch bequemer zu sein. Aber was uns unbequem erscheint, ist das Joch Christi auf uns zu nehmen. Denn unter dem Joch ist kein eigener Weg mehr möglich. Denn da kann man nur zusammenlaufen. Da kann keiner rechts und andere links. Joch ist ein festes Gepräge, in dem man nur gemeinsam gehen kann, rechts und links. Und nur dort in dieser Gemeinsamkeit ist Lernen möglich. Nehmt dieses Joch, bleibt eng bei mir, nur dann könnt ihr lernen. Sobald ihr aber das Joch abschüttelt und wollt dorthin, lernt ihr nichts. Ihr könnt auch nicht das Gelernte, und es ist auch ein Geheimnis des Glaubens, das Gelernte wie einen Schatz mitnehmen und selbstständig einsetzen. Das Gelernte ist nur praktikabel umsetzbar unter dem Joch. Solange ich unter dem Joch bleibe, kann ich das, was ich gelernt habe, unter dem Joch auch tun. Verlasse ich das Joch, habe ich nichts mehr in der Hand, als ob ich nie was gelernt hätte. Ja, man kann also die Erfahrungen mit Jesus Christus nicht horten für sich und dann selbstständig leben wollen. Und dies ist so wichtig, immer wieder aufzunehmen, und das will der Apostel Paulus auch seelsorgerlich der Gemeinde zu Korinth sagen, die in so vielen Nöten stand. Nehmt doch das Joch Jesu auf euch und darin bleibt. Ihr werdet sehen, da werdet ihr lernen können und auch handeln können. Denn die Gebote Gottes, sind die schwer? In der Schrift steht, im ersten Johannesbrief, sie sind ganz leicht. Aber wir merken für uns, wir sagen, die sind aber schwer. Das halte ich ja gar nicht durch, das kann ich ja gar nicht. Ja, wenn ich nicht unterm Joch bin, dann wird's schwer. Dann geht's nämlich nicht. Aber unter dem Joch Christi ist es leicht. Und da spielt dann die äußere, ich wiederhole mich immer wieder, um das deutlich zu machen, die äußere Situation keine Rolle mehr. Der letzte Punkt dann. Das Ziel des Dienens an dem Ort der Berufung ist die Gesinnung und die Seelen, für die Jesus gestorben ist am Kreuz, nämlich für alle, zu gewinnen. Wir wollen Seelengewinner sein. Darum leben wir an dem jeweiligen Ort der Berufung mit Jesus. wir brechen nie aus, weil Seelen gewonnen werden sollen. Unser Leben ist Mission, sei es am Herd, sei es beim Einkaufen, sei es im Umgang mit dem Nächsten oder am Arbeitsplatz. Unser Leben ist Mission. Mission besteht nicht nur darin, dass wir äußere Handhabungen vornehmen, was auch wichtig ist, sondern was wir sind. Was wir sind. Die stärkste Mission ist die des Lebens in uns, was wir sind. Und hinzu kommen dann auch die Taten. Missionare im Reden, im Handeln und vor allen Dingen im Sein. Diese Vollmacht sollen wir nie vergessen, damit wir nicht, wie schrieb es der Apostel Paulus, nicht abermals Knechte der Menschen werden. Und das geschieht. Wenn wir nicht in der Verbindlichkeit mit Jesus bleiben, werden wir wieder abhängig von Menschen, dann regen wir uns wieder über Menschen auf. Das ist nämlich auch eine Form der Abhängigkeit, ja, wenn wir uns über andere aufregen. Warum regen wir uns dann auf? Weil wir eine Beziehung zu ihm suchen und das stört uns, wie der sich verhält. Und es braucht uns nicht zu stören, weil wir keinen Schaden durch Fehlverhalten anderer haben, wenn wir bei Jesus sind. Haben wir keinen Schaden. Wenn wir aber nicht in der Vollmacht bleiben, werden wir wieder der Menschen Knechte und müssen uns mit ihnen und mit ihren Unarten beschäftigen. Wenn wir durch das neue Leben aus Jesus Christus nicht andere Menschen gewinnen, dann werden wir durch mangelnde Vollmacht wieder von der Welt gewonnen. Wieder von der Welt gewonnen. Sie nimmt uns wieder unter ihr Joch. Und es geschah leider auch mit einem Mann, der mit Paulus lange Zeit ging, nämlich dem Demas. Und wir können in der Schrift nachgucken, wir finden nicht mehr, was mit dem Demas weiter passiert ist. Paulus schreibt einmal an Timotheus, er hat die Welt wieder lieb gewonnen. Die Welt hat ihn wieder gewonnen. Vorher war es umgekehrt, war die Vollmacht des Glaubens in ihm. Und er war unabhängig von der Welt, er war ein Gewinner, aus der Welt heraus Menschen einzuladen zu Christus. Nachher wurde er eingeladen wieder in die Welt. Darum 1. Johannes 2, Vers 15, habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist, denn die Welt vergeht mit ihrer Lust. Denn wenn wir lieb haben die Welt, wird sie uns wieder unter ihr Joch nehmen. Und das ist diese, ich möchte sagen, für viele bittere Wahrheit in der Endzeit, Offenbarung 3, wo der Herr Jesus sagt, das sagt der Amen, heißt der treu und wahrhaftige Zeuge, ich weiß deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist, ach, dass du kalt oder warm wärst. Weil du aber lau bist und weder kalt noch warm, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Du sprichst, ich bin reich, ich habe gesagt, bedarf nichts, du weißt aber nicht, dass du bist elend, jämmerlich, arm, blind und bloß. Ich rate dir, dass du Gold von mir kaufst, das mit Feuer durchläutert ist, dass du reich werdest und weiße Kleider bekommst, dass du dich antust und nicht offenbar werde die Schande deiner Blöße und salbe deine Augen mit Augensalbe, dass du sehen kannst. Denn welche ich lieb habe, die strafe und züchtige ich, so sei nun fleißig und tue Buße. Jeder bleibe an dem Platz seiner Berufung und an dem Platz bei Jesus Christus, dass er nicht wieder Menschenknecht wird, sondern Menschenfischer bleibt.